Seit Anfang Jahr gibt es das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation. Vorher war Bundesrat Alain Berset Chef der universitären Bildung und Forschung und Bundesrat Johann Schneider-Ammann Chef der Berufsbildung. Jetzt ist die gesamte Bildung bei Bundesrat Schneider-Ammann im Volkswirtschaftsdepartement angesiedelt. Der erste Leiter dieses neuen Staatssekretariats ist der Tessiner Mauro dell'Ambrogio. Susanne Brunner hat den Staatssekretär heute Morgen getroffen und mit ihm über die wichtigsten Bildungsbaustellen geredet, aber auch über ihn selbst.
Das Tagesgespräch.
Mauro dell'Ambrogio, im Tessin sind Sie bekannt, in der Deutschschweiz ein bisschen weniger. Darum möchte ich Sie zuerst ein wenig vorstellen. Sie sind 59, Sie sind in Giubiasco, das ist zwischen Bellinzona und Lugano, heimatberechtigt. Wie sind Sie aufgewachsen?
Ja, ich bin auch dort gewachsen und ich habe immer im Tessin gearbeitet, mit Ausnahme meiner Studienzeit in Zürich. Bis vor 5 Jahren bin ich immer im Tessin gewesen.
Und aufgewachsen in einer Familie, Geschwister?
Ja, 3 Geschwister und in einer fast ländlichen Umgebung noch.
Noch? Weil jetzt hat was, Giubiasco hat jetzt gut 8000 Einwohner.
Urban entwickelt, ja.
Sie sind dann an die Universität in Zürich gegangen, haben Rechtswissenschaften studiert, haben doktoriert. War es eigentlich immer klar, dass Sie an die Universität gehen würden und keine Berufslehre machen würden?
Ja, klar, ich war besonders erfolgreich im Studium. Ich habe Griechisch und Lateinisch gehabt, immer mühelos, auch in der Mathematik gut. Ich hätte alles studieren können. Ich habe mich für die Rechtswissenschaft entschieden, weil mir schien als die Fachrichtung, die mir am meisten Flexibilität im Leben erlaubt hätte.
Die meiste Flexibilität im Leben?
Ja, bezüglich was für eine Funktion will man ausüben.
Also das heißt, das haben Sie sich gut überlegt, was Sie studieren in dem Sinn?
Ja, ich habe mich für Recht entschieden, weil ich habe den Eindruck gehabt, zu jener Zeit, vielleicht heute ist es anders, aber vor 40 Jahren waren Juristen besonders, ich würde sagen, flexibel in der Jobauswahl.
Und zwar auch ein bisschen Mode?
Vielleicht auch, aber heute noch in dem Sinn.
Sie wurden Gemeinderat, Bezirksrichter, Polizeikommandant des Kantons Tessin. War das Ziel eine politische Karriere oder...
Ich habe immer Interesse für Politik gehabt, schon mein Vater war Gemeindepräsident und deswegen für das öffentliche Leben nach der Anwalts- und Notariatspatent, als mir die Wahl als Bezirksgerichtspräsident angeboten wurde, es war eine Volkswahl im Übrigen, als 25-Jährig habe ich das mit Begeisterung akzeptiert.
Wenn man das so anschaut, kann man sich fragen, Herr dell'Ambrogio, wie kommt ein Polizeikommandant, ein Kantonaler, dann zum obersten Bildungsposten der Schweiz?
Ja, das war vielleicht die Wende in meinem Berufsleben. Nach 8 Jahren als Polizeikommandant hatte ich einige Uneinstimmigkeiten mit meinem Chef, einem Regierungsrat, und ich wollte weg. Und ein Kollege der Regierung, welche die Bildung und Kultur hatte, hat mich angefragt, wollte ich nicht bei ihm als Generalsekretär antreten. Ich habe ihm gesagt, ja, Bildung interessiert mich überhaupt nicht. Er hat gesagt, ja, es gibt die einmalige Chance, jetzt das Universitätsprojekt in Tessin vielleicht zum Schluss zu bringen. Und diese Herausforderung hat mich angezogen und seitdem interessiere ich mich für Universitätspolitik.
Also da muss man vielleicht sagen, dass es ging um eine Universität im Tessin.
Ja, seit 100 Jahren hat der Mann in der Schweiz überhaupt keine neue Universität eröffnet, gegründet. Seit 200 Jahren hat der Mann im Tessin immer darüber diskutiert, vielleicht brauchen wir eine. Und so Anfang der 90er Jahre war die einmalige Chance. Es war mühsam. Wir haben die Bevölkerung überzeugen müssen, dass es sich lohnte, eine eigene Universität zu haben. Und ich war Projektleiter und das war vielleicht das Projekt meines Lebens.
Und das heißt, das hat Sie dann wirklich auch für Bildung interessiert?
Ja, seitdem interessiere ich mich für Bildung.
Man kann auch sagen, Sie haben 7 Kinder. Sie sind schon deshalb vielleicht Fachmann für Bildungsfragen, weil alle mussten ja auch eine Ausbildung machen.
Ja, klar. Ich kenne das Schulwesen vor allem durch die Erfahrungen meiner Kinder. Und abgesehen davon, dass ich eben auch Generalsekretär eines Erziehungsdepartements war. Aber man sieht die Sache ein bisschen von beiden Seiten und das schadet nicht.
Jetzt sind Sie Leiter des neuen Staatssekretariates für Bildung, Forschung und Innovation. Dort gibt es ungefähr 250 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und ein Budget von etwa 4 Milliarden jährlich. Wenn man diese Stelle haben Sie seit dem 1. Januar. Wenn man ein so großes Staatssekretariat als neuer Leiter übernimmt, wo fängt man da überhaupt an?
Ja, die gute Hälfte von diesen Mitarbeitern und von diesem Budget habe ich schon in den letzten 5 Jahren als Staatssekretär für Bildung und Forschung verwaltet und koordiniert. Also diesen Bereichen sind mir nicht neu, weder wegen meiner früheren Erfahrungen, auch unter anderem als Fachhochschulrektor. Und auch der Anteil, der dazu neu gekommen ist jetzt bei Berufsbildung und Fachhochschulen, sind eben mir bestens bekannt wegen der früheren Erfahrungen.
Also das heißt überhaupt, man kann ja sagen, bis es dieses Staatssekretariat gab, wurde ja viel diskutiert und man sagte, weil der eine Teil, das, Sie haben es gesagt, oder war im eidgenössischen Departement des Innern, also das war die Universität der Bildung und Forschung, und beim eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement war die Berufsbildung. Jahrelang gab es einen Streit, wie sollte man das zusammenführen, wie überhaupt zwei Kulturen zusammenbringen. Und jetzt, wie machen Sie das?
Ja, zwei Kulturen muss man doch nicht übertreiben. Es sind immer noch zwei Ämter der Bundesverwaltung, die fusionieren. Also die Kultur der Bundesverwaltung ist nicht so vielfältig letztes Endes. Aber es ist klar,
ist das so?
Hoffentlich. Es gelten gleiche Spielregeln für das Personalwesen, Budgetwesen und das alles. Das ist absolut gleich geregelt. Der Unterschied besteht vielleicht darin, dass in der Berufsbildung schon wegen der Gesetzen der Bund viel mehr operativ führen muss reglementieren, Prüfungsreglemente schreiben oder bewilligen und so weiter. Im Gegenteil, im allgemeinen Bildungswesen sind die Kantone am Werk operativ. Der Bund macht vorwiegend nur die große Geldverteilung zwischen ETA-Bereich, Subventionen den Kantonen, internationale Projekte und so weiter. Also es gibt, würde ich sagen, ein Ungleichgewicht bezüglich Personalintensität in den verschiedenen Aufgaben. Also zum Beispiel die Tatsache, dass mehr als ein Drittel meiner Mitarbeiter für internationale Dossiers arbeiten, heißt es nicht, dass das Internationale das Wichtigste ist für Bildung und Forschung in der Schweiz. Heißt es nur, dass der Bund sich speziell dort auch operativ tätig ist. Im Gegenteil, die nationalen Aufgaben sind weitgehend an selbstständigen oder kantonalen Strukturen delegiert.
Also das heißt eigentlich, wenn ich Ihnen so zuhöre, so aufregend, wie man das dargestellt hat, zwei ganz verschiedene Kulturen und die muss man zusammenbringen, es ist viel langweiliger als das.
Ja, das ist eine verwaltungsinterne Reform. Dort gibt es ein Effizienzpotenzial, aber es ist nicht eine Reform des Bildungs- und Forschungswesens in der Schweiz. Das System besteht gleich wie bisher, die Gesetze sind die gleichen wie bisher, die Organisationen, die Strukturen, die kantonale Zuständigkeit, das sind genau dieselben. Das bringt ein bisschen mehr, ich würde sagen, kohärente Übersicht über das System. Also die Dienstwege sind ein bisschen kürzer, man muss nicht von einem Departement zum anderen jedes Mal abstimmen, wenn es darum geht, Geschäfte zu pflegen, die sei es für die Berufsbildung wie auch für die allgemeine Bildung relevant sind.
Also das heißt, Sie als erster Staatssekretär für dieses Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation, das heißt, Sie gehen nicht mit der revolutionären Reformfahne voran, sondern was ist Ihr Ziel?
Das System braucht keine Revolution. Ich glaube, es ist kein Sanierungsfall. Unser Bildungssystem, unsere Forschung, noch in den letzten Tagen wurde als die beste der Welt zelebriert. Vielleicht stimmt das auch, aber wir müssen ständig Anpassungen, aber nicht selber vornehmen. Wir müssen vor allem dafür sorgen, dass das System die Anpassungen erlaubt. Die meisten Anpassungen passieren bottom-up, selbstständig, autonom.
Also von unten nach oben?
Ja, so, ja. In der Autonomie der Hochschulen zum Beispiel, wenn neue Studiengänge nötig sind, dass wir nicht in Bern von einer Verwaltung entschieden, dass wir selbstständig von den Hochschulen, auch im Wettbewerb untereinander. Vielleicht in der Berufsbildung ist es ein bisschen anders, weil dort sind für die Schweiz allgemeingültige Reglemente da, aber die Erneuerung, die ständige Erneuerung auf Initiative der Organisationen der Arbeitswelt zum Beispiel ist ein ständiges Prozess. Also das System wird ständig angepasst und das ist seine Stärke und deswegen keine Revolution.
Und wie sehen Sie Ihre Aufgabe?
Ja, das zu schauen, dass die Sache funktionieren, dass vor allem das System nicht geschädigt wird. Weil manchmal mit den besten Absichten werden die größten Fehler gemacht. Wir sehen zum Beispiel, was in anderen Ländern passiert ist vor wenigen Jahrzehnten, dass man sich entschieden hat, ja, Vollzeitschule für alle bis zur Mehrjährigkeit, so viele Personen wie möglich an der Uni und so weiter. Ich glaube, die Schweiz hat mit Weitsicht, könnte man sagen, an diesen Strömungen, die sehr stark waren, überall in der westlichen Kultur auf jeden Fall, Widerstand geleistet, und die Stärke unserer Berufsbildung besteht grundsätzlich auf einem Entscheid, der nicht getroffen wurde.
Schauen wir ein paar Baustellen an, die es gibt im Bildungswesen. Ich fange vielleicht mit der ersten an. Da geht es darum, die höhere oder überhaupt die Berufsbildung aufzuwerten. Das fordert zum Beispiel der Schweizerische Gewerbeverband. Welchen Stellenwert hat denn bei Ihnen die Berufsbildung? Also ich nenne jetzt mal die klassische Stifti, wie wir sagen, oder die Lehre, und dann die höhere Berufsbildung.
Gut, was meine Person betrifft, ich könnte schon anfänglich noch mal bekannt machen, dass 5 von meinen 7 Kindern eine Berufslehre gemacht haben. Aber meine Meinung in sich zählt nicht. Also ich glaube, wichtig ist, dass in der Verfassung steht, dass die 2 Bildungswege, das heißt der Weg wie allgemeine Bildung, akademische Bildung und der Weg der Berufsbildung gleichwertig sind. Das steht in unserer Verfassung.
Und ist das denn heute so? Weil ich nenne ein Beispiel, das kommt in einem Beitrag vor. Zum Beispiel, wenn jemand eine Meisterprüfung als Schreiner machen muss, dann kostet das etwa 50.000 Franken. Für einen Arzt kostet diese Prüfung 8.000 Franken. Und dann sagen Leute, das ist unfair, da muss man ungleich viel mehr zahlen. Ist das eine Gleichbehandlung?
Ja, Problem ist bekannt. Also man kann das geschichtlich erklären, weil ein ungeschriebener Verfassungsgrundsatz in der Schweiz ist immer gewesen und ist immer noch so, dass wir die Grundausbildung, für die Grundbildung muss der Staat, die öffentliche Hand sorgen, und die Weiterbildung im Gegenteil von den Individuen oder von den Arbeitgebern bezahlt wird. Was aber vor einigen Jahren zur Weiterbildung gehörte oder als Weiterbildung gemeint war, typisch eben Meisterprüfungen, wird heute im Gegenteil als gleichwertige Grundbildung im Vergleich mit der akademischen und so weiter, und das Ganze wird in Frage gestellt. Aber letztes Endes geht es um die Geldverteilung. Also wir können selbstverständlich nicht nur mit dem Hinweis, dass heute das lebenslange Lernen der Grundsatz ist, jegliche Weiterbildung vom Staat bezahlen lassen. Und der andere Seite, vielleicht sind einige Korrekturen, damit eigentlich, wie Sie ein Beispiel, das Sie erwähnt haben, damit die 2 Bildungswege auch in der Finanzierung gleichgestellt werden.
Und was können Sie da machen?
Ja, ich persönlich sicher nichts, aber es geht darum, zuerst mit den Organisationen, wir sind eben dran, dass schon im früheren Bundesamt für Berufsbildung und Technologie hatte man eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die mit den Organisationen der Arbeitswelt und mit den Kantonen verhandeln, um mal zu sehen, was möglich ist zu tun. Ich erinnere daran, dass in der Berufsbildung 3/4 der Kosten von den Kantonen, nicht vom Bund bezahlt werden. Es geht darum zu schauen, wer würde das allenfalls an das Wie. Soll man die Angebote oder soll man die Nachfrage finanzieren für diese höhere Berufsprüfungen? Es geht nicht um Schulen, es sind Kurse, die auf einem Markt angeboten werden. Sollte man die Studenten bezahlen, diese Kurse besuchen oder wie sonst? Und dann, wenn auch einmal diese Frage mal gelöst ist, dann die Frage, woher kriegt man das Geld? Es geht um Hunderte von Millionen, sollen diese Gelder von anderen Bereichen von Bildung und Forschung Budget verschoben werden oder soll man allgemein im Bundesbudget oder soll man eine Steuererhöhung stattfinden? Deswegen, das sind rein politische Fragen, für welche ich sicher die Vorarbeiten, die technischen Untersuchungen und Vorarbeiten begleiten kann und machen kann, aber dann die Entscheidungen sind auf Stufe Parlament.
Man sagte im Vorfeld immer, die Berufsbildung, da gäbe es eine eigene Abteilung für Raumfahrt, aber die Berufsbildung sei so unter ferner Liefen. Jetzt in Ihrem Staatssekretariat, wo ist die Berufsbildung, wenn Sie das so beschreiben können?
Ja, mein Stellvertreter ist gleichzeitig auch Chef des Bereiches Berufsbildung und allgemeine Bildung. Und eben das ganze Bildungswesen im künftigen Staatssekretariat ist für, ich würde sagen, 4/5 der Kader von Berufsbildungsleute belegt. Also man kann überhaupt nicht behaupten, die Berufsbildung sei weniger wichtig als heute. Dass hier und dort spezielle Stäbe gibt, mir direkt unterstellt, Sie haben in der Raumfahrt erwähnt, weil im Moment die Schweiz das Präsidium der Ministerkonferenz der Europäischen Raumfahrtagentur hat und die wenigen Leute, die sich damit kümmern, brauche ich eben nahe an mir, weil ich diese Aufgabe höchstpersönlich ausüben muss. Aber das wäre absolut falsch. Wenn Sie mal im Organigramm der SBFI mal schauen, Sie finden das Wort Schule nicht einmal erwähnt oder das Wort Gymnasium nicht einmal erwähnt. Heißt es das, dass sie minderwertig sind? Nein, das heißt es nur, dass organisatorisch, weil kantonale Zuständigkeiten gibt und so weiter. So, man darf nicht in einem Organigramm das Gewicht der verschiedenen Bildungsniveaus oder Arten messen.
Also ich kann sagen, ich habe das Organigramm vor mir. Das sind so viele Vierecke, die haben kaum auf einer A4-Seite Platz. Also ich kann mir vorstellen, dass man wahrscheinlich wirklich, also ich zeige Ihnen das so, oder? Aber da muss man suchen, wo was ist. Sie kennen es wahrscheinlich auswendig.
Ich glaube, wichtig ist sicher, dass es ein flaches Organigramm ist für die, sagen wir, die durchschnittlichen Verhältnisse in der Bundesverwaltung. Früher im Staatssekretariat Bildung und Forschung mit so ungefähr nur 100 Mitarbeiter in der Schweiz und 50 im Ausland hatte praktisch jeder Mitarbeiter Zugang zu mir mit nur einer Zwischenstufe. Jetzt mit 250 ist nicht mehr möglich, aber es gibt noch höchstens zwei Zwischenstufen. Also jeder Mitarbeiter referiert zu mir praktisch durch höchstens zwei Zwischenstufen. Ich glaube, das ist für die Motivation der Mitarbeiter schon entscheidend, dass ein Organigramm flach ist.
Weiter zur Berufsbildung oder was auch damit zu tun hat. Die OECD sagt immer, wir haben zu wenig Junge, die Matura machen. Was ist Ihre Meinung, Herr Dellenbrocio?
Also mit der OECD haben wir seit vielen Jahren einen Streit. Es geht nicht einmal um die Matura, es geht um die Anzahl Hochschulabschlüsse. Man hat immer gesagt, die Schweiz habe zu wenige Hochschulabschlüsse. Jetzt ist auch die OECD überzeugt worden, dass vielleicht sollte man von tertiäre Abschlüsse reden, weil die Abschlüsse der höheren Berufsbildung sind bezüglich Berufsbefähigung und in vielen Fällen auch bezüglich beruflichen Prestige mindestens so viel wert wie die traditionellen akademischen Abschlüsse. Dazu sind noch die Fachhochschulabschlüsse gekommen. Also heute steht die Schweiz sehr gut in diesem Durchschnitt. Es geht nur darum, wie man die Sache klassifiziert. Selbstverständlich, indem in den meisten OECD-Ländern die höhere Berufsbildung überhaupt unbekannt ist, werden dann diese Vergleiche oft auch missverstanden oder falsch gemacht.
Sie haben es selbst angesprochen, 5 Ihrer Kinder haben eine Lehre gemacht. Welche der Kinder verdient besser, die eine Lehre gemacht haben oder die eine akademische Laufbahn eingeschlagen haben?
Im Moment eben das Kind, das mit einer Lehre angefangen hat und dann eine Fachhochschule und dort arbeitet er als Architekt und mit Erfolg.
Baustelle Nummer 2. Man hört es immer wieder, wir haben einen Mangel an Fachkräften in technischen Berufen, also Ingenieure, aber auch berufliche Fachleute. Wo müsste man da ansetzen? Haben Sie da Ideen?
Ja, das ist sehr schwierig, ein Bildungssystem zu steuern auf die Bedürfnisse der Wirtschaft. Noch vor wenigen Jahren wurde behauptet, wir haben ungenügend Assetsmanager und Finanzfachkräfte. Also Sie sehen, das ändert sich sehr schnell. Ich glaube nicht, dass man kann voraussehen, was braucht die Wirtschaft in 20 Jahren, um dann zu beeinflussen. Und dazu noch, ich glaube, müssen die Individuen, allenfalls ihre Familien, den Entscheid tragen. Und dazu noch, in den wenigen Fällen, wo wir historisch gesehen gesteuert, vielleicht zugesteuert haben, ich glaube, ein Schlüsselwort, Medizin-Numerus Clausus, ja, die sind keine großen Erfolgsgeschichten. Also man sieht, dass es ist schon sehr schwierig, einmal da zu organisieren. Und wenn das organisiert und funktioniert, ist vielleicht schon nicht mehr zeitgemäß. Und dann das noch einmal zurückzuschrauben, das braucht noch viel Zeit. Und in den meisten Fällen wird mehr Schaden als Nutzen verursacht. Und ich sage auch immer, sollte man in gewissen Kantonen, wo die Gymnasialquote überdurchschnittlich ist, sie versuchen einzuschränken. Das Resultat wäre nicht, dass wir mehr Lernende und vor allem nicht mehr Lernende in den Berufen, wo wir vielleicht ein Manko haben, sondern hätten wir vielleicht nur mehr privaten Gymnasien.
Also ich nenne ein Beispiel. Man sagt zum Beispiel, von 20.000 Stellen in mathematisch-technischen Berufen, von 20.000 sind nur 1.000 Frauen. Da könnte man ja sagen, ja gut, die Frauen könnte man ein bisschen motivieren. Sie könnten zum Beispiel von Kanton zu Kanton gehen, Herr Dell'Ambrogio, und Frauen sagen, hey, da gibt es noch andere Berufe.
So. Es gibt ungefähr 200 Organisationen in der Schweiz, Stiftungen, Vereine, Initiativen und so weiter, die für die Förderung der sogenannten MINT-Fächer, Mathematik, Informatik, Technik, Naturwissenschaften und spezifisch für die Frauenförderung in diesen Berufen tätig sind. Wir unterstützen teilweise diesen Kräften mit kleinen Subventionen, mit einem Minimum an Koordination. Aber vieles bewegt sich. Also ich glaube, der Bewusstsein in der Gesellschaft ist da, dass schon im früheren Alter das Interesse für die Naturwissenschaften und vor allem bei den Frauen das Interesse erweckt werden muss, dass auch ein naturwissenschaftliches Studium, ein technisches Studium interessant sein kann. Es geht nicht nur um Studium, es geht auch um die Lehre. Also wir haben vielleicht, würde sagen, viel zu viel Interesse für eine Berufslehre in kaufmännischen Bereich oder im Verkaufsbereich und vielleicht zu wenig im handwerklichen Bereich, woher auch ein großer Teil der technischen Fachkräfte kommt, vor allem die dann später durch eine Weiterbildung oder durch ein Studium in einer Fachhochschule eben zu sehr bewährte Fachkräfte werden. Wir müssen nicht nur an den Akademiker denken, wenn wir von Fachkräftemangel reden.
Genau, eben auch in den Berufsbereichen und so. Ich möchte trotzdem auf etwas zurückkommen. Sie glauben nicht unbedingt an die staatliche Steuerung, weil Sie haben gesagt, es gibt ja seit Jahren gibt es den Numerus Clausus fürs Medizinstudium. Das hat jetzt auch dazu geführt, zu wenige oder viel weniger als eigentlich möchten, können in der Schweiz ein Medizinstudium machen. Wir müssen sehr viele ausländische Ärzte holen. Aber gleichzeitig gab es auch diese Forderung, ja, man sollte einen Numerus Clausus machen bei den Geisteswissenschaften, weil in den letzten 15 Jahren hat die Studentenzahl um 50% zugenommen und man sagt, die finden doch alle keinen Job.
Also ich schließe eine staatliche Steuerung im Prinzip nicht aus. Ich sage nur, man muss sehr vorsichtig sein und im Zweifel es nicht machen. Bezüglich Geisteswissenschaften, so in den letzten Jahren ist der Anzahl Studenten in den natur- und technischen Wissenschaften höher gestiegen als in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Die sind immer noch die große Mehrheit, aber der aktuelle Trend geht nicht in diese Richtung. Zweitens muss man sagen, eben dass unser System schon sich gut verteidigt gegen manchmal diese Modewellen. Also sobald in eine gewisse Studienrichtung, es war früher einmal bei der Psychologie, dann bei den Politikwissenschaften, dann bei den Medienwissenschaften, manchmal kommen so Modeströmungen. Ich glaube, die Schulen verteidigen sich schon, indem sie dann fast automatisch ihre Prüfungen strengen oder die Bedingungen härter machen. Das System verteidigt sich ziemlich gut. Und auch, glaube ich, die Leute reagieren, sobald eine Modewelle zeigt, dass es dann ein bisschen mehr vorübergehende Arbeitslosigkeit in einem Bereich gibt. Das hat sofort Wirkung, weil die Leute die entscheiden eben selber und die kennen, wie die Situation ist. Im Übrigen ist noch zu betonen, dass es ist statistisch nicht erwiesen, dass die Personen mit einem Abschluss in Geist- und Sozialwissenschaften größere Schwierigkeiten haben auf dem Arbeitsmarkt. Allenfalls stimmt, dass sie dort mehr Flexibilität gibt. Also es kann auch sein, dass man chinesische Literatur studiert hat und dann 10 Jahre später im Business mit einem Betrieb in China, dem China Geschäfte macht, tätig ist. Und diese Flexibilität ist vielleicht bei den technischen und Naturwissenschaften weniger der Fall. Aber ich glaube, in der heutigen Gesellschaft darf jeder Mann studieren, was ihm gefällt, was ihm interessiert, was ihm Freude macht, wo er sich realisiert fühlt. Und dann, es geht darum, vielleicht vor allem nach dem Studium die nötige Flexibilität aufzuzeigen. Und der Arbeitsmarkt absorbiert sehr flexibel auf.
Das heißt, wenn ich eigentlich zusammenfasse, also Sie machen nicht die großen Neuerungen, sondern schauen, wie Sie gesagt haben, verteidigen das System gegen Entgleisungen oder Angriffe und so, aber eigentlich einen Verwaltungsjob, wo Sie schauen, dass die verschiedenen Bereiche zusammenarbeiten.
Ja, es geht um die Kohärenz in der politischen Übersicht, die wir für Bundesrat und Parlament pflegen müssen. Es geht darum, dass das Systemische, es sind viele Milliarden, wenn man dazu noch die ETA-Milliarden mit einzählt, es geht um 6,5 Milliarden jährlich, mehr als 10% des Bundesbudgets. Das Ganze muss gut begleitet, schon von der finanztechnischen Seite, von der Vorbereitung der Voranschläge, von der Einhaltung der Schuldenbremse und all diesen. Das gibt schon viel Arbeit, die nicht direkt zu tun hat mit Bildung und Forschung, weil Bildung und Forschung wird von Lehre, von Schulen betrieben, nicht von der Verwaltung.
Eben, das Staatssekretariat ist für Bildung, Forschung und Innovation. Wir haben vor allem über Bildung geredet. Die anderen beiden müssen wir vielleicht auf ein nächstes Gespräch verschieben. Mauro Dell'Ambrogio, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.
Tagesgespräch mit Mauro Dell'Ambrogio. Er leitet das neu formierte Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation.